Ich freue mich richtig sehr, hier zu sein. An einer Friedenskonferenz zu sprechen, ist eigentlich für mich das Schönste. Ich sehe ja immer, es gibt diese Rüstungskonferenzen, da verkaufen sie Panzer und Landminen. Aber wenn sie auf eine Landmine treten, reißt einfach das Bein weg. Okay? Und es ist viel wichtiger, dass wir Friedenskonferenzen machen, dass wir uns untereinander bestärken. Und ich hoffe, dass es immer wieder Friedenskonferenzen gibt und dass immer viele Leute zusammenkommen. Heute sind wir hier 800 Menschen, die sich in Erding, ich wusste gar nicht, wo Erding ist. Ich habe das auf Wikipedia dann nachgeschlagen und das hat gestimmt. Also ich sage immer, Wikipedia kann man gut für Ortsangaben gebrauchen. Jetzt, ich habe mich dann einfach sehr gefreut, hierher zu kommen, weil ich halte ja immer wieder die gleichen Vorträge. Und ich habe gedacht, ich sage das noch 2-3 Mal, und dann hat sich das rumgesprochen. Der Vortrag, die Aussage meiner Vorträge und alle Vorträge, die Sie überhaupt auf dem Internet dann auch prüfen können, haben immer die gleiche Aussage, wir sollten uns nicht töten. Das war's. Also das ist eigentlich mein Vortrag. Und bei einer Friedenskonferenz spüre ich einfach diesen Konsens so stark, dass niemand sagt, ja doch, aber hin und wieder jemanden töten ist wichtig. Weil ich habe gehört, das sind Böse, in welcher Form auch immer, Terroristen oder Kommunisten oder bald werden es ja dann die Chinesen sein. Also ich habe immer das aktuelle Feindbild, wird immer aktualisiert. Können Sie immer James Bond schauen, dann wissen Sie, was der aktuelle Feind ist. Und diese Denke, ja, die ist hier einfach gar nicht da. Ja, das freut mich sehr. Ich habe so viele tolle Gespräche gehabt, auch die Musik, die da war, oder auch, dass auch die Jugend da ist, das hat mich sehr gefreut. Also es freut mich sehr, hier zu sein. Ja, über was spreche ich heute? Mut, Liebe, Achtsamkeit, Wahrheit, Werte für die Friedensbewegung, das ist mein Titel und ich habe dieses Startbild gewählt. Das ist ein Holländer, der heißt Wim Hof. Man nennt ihn den Iceman, der meditiert im Schnee. Und ich habe gedacht, ja, wenn ich schon am 21. Dezember einen Vortrag halte, das habe ich noch nie gemacht, ja, das ist immer so Ende Jahr, dann nehme ich keine Anfragen mehr an, aber dann gab es Gründe, wo mir gesagt, doch, da musst du hingehen, das ist wirklich wichtig. Und da habe ich gesagt, gut, dann mache ich das. Es ist ja heute wirklich Wintersonnenwende, es ist die längste Nacht, es ist sehr dunkel, es könnte auch sehr kalt sein, was es nicht ist, ja, es könnte auch Schnee sein. Und das hat mich dann inspiriert, ein bisschen an dieses Thema Kälte ranzugehen oder Dunkelheit. Ja. Weil wir Menschen denken ja immer, wenn es dunkel ist oder wenn es kalt ist oder wenn es nass ist, dann ist es ein Nachteil. Ja. Wir hätten es gerne warm, wir hätten es gerne hell. Jetzt ist aber eine der großen Techniken, die sich die Friedensbewegung eben auch zu eigen machen sollte, könnte, müsste, Schwierigkeiten als Chancen zu nutzen. Das ist ein super guter Trick, wenn man eine Schwierigkeit hat, und da können Sie richtig sicher sein, Sie werden im nächsten Jahr verschiedene Schwierigkeiten haben, wir wissen nicht welche, aber Sie werden Schwierigkeiten haben, alle haben immer Schwierigkeiten. Ist so. Ist ja auch schon bald Weihnachten. Und dann haben Sie ein Übungsfeld. Ja? Dann haben Sie ein Übungsfeld. Weil es ist immer schön, wenn man am 21. Dezember eine Friedenskonferenz hat und dann am 24. den Test. Also. Und was ich beim Iceman spannend finde, ist, dass er sagt, er nutzt die Kälte als Übungsfeld. Und was er gemacht hat, ist, er wohnt in Holland und wenn die Flüsse zugefroren sind, hat er einfach ein Loch reingebuddelt, geschlagen und hat sich reingesetzt. Er hat ein Eisbad genommen und sein Rekord ist 2011 fast 2 Stunden. Und natürlich ist das jetzt nicht mein Tipp, dass wenn Sie den nächsten zugefrorenen Weiher sehen, dass Sie dort einen Fluss, dass Sie ein Loch buddeln und sich 2 Stunden reinsetzen, okay? Das kann man nicht einfach so machen, okay? Tun Sie es nicht. Aber Es geht eigentlich darum, dass wir alle unsere Grenzen ein bisschen verschieben. Es geht nur um das. Ja. Jeder denkt immer, ja, das ist in etwa meine Grenze. Und wo auch immer Sie glauben, dass Ihre Grenze ist, da kann ich Ihnen wirklich sagen, dort ist sie nicht. Das ist ein totaler Irrtum. Sie glauben, das ist Ihre Grenze, und wissen Sie, Sie haben sich immer in dieser Grenze bewegt, dann muss sie ja dort sein. Ist aber nicht so. Als Beispiel, wenn jemand niemals aus der Schweiz rausgeht und sagt, außerhalb von der Schweiz gibt es nichts. Ja. Könnte ja sein. Ist nicht so. Und er hat seine Grenze verschoben in einer Art, wie ich es einfach wirklich inspirierend finde. Und dann schaue ich mir solche Menschen immer an und sage, wie haben die denn das gemacht? Und er hat gesagt, das Erste ist der Atem. Okay. Und wenn Sie eine Grenze haben, denken Sie am besten an Ihre Grenze, weil die werden Sie wieder treffen, dann denken Sie doch bitte an den Atem. Das nächste Mal. Es muss kein Eisloch sein. Den Atem brauchen Sie immer. Und der gibt Ihnen eine große Kraft. Und ohne den Atem geht's nicht. Und weil ich ja so viele Leute habe, die an der Universität sind, ja, die sind alle eigentlich ziemlich in Gedanken verloren, die denken, ja, der Atem, ja, und das auch noch denken. Nein, nein, an den Atem sollten Sie spüren. Okay? Sie müssen nicht an den Atem denken, sondern spüren als eine Kraftquelle. Also der Iceman hat dann gesagt, er hat eine spezielle Atemtechnik, also sich selber mit sehr viel Energie versorgt und dann kann er eigentlich diese Schwierigkeiten überwinden. Und wenn Sie sich vor einer großen Schwierigkeit sehen, dann nutzen Sie Ihren eigenen Atem. Eine Übung, die ich sehr spannend finde, ist, dass man irgendwann zur Einsicht kommt, dass man nicht selber aktiv atmet. Okay? Wenn Sie an das Atmen denken müssten, wären Sie schon lange tot. Dann ist es mal vergessen. Aber das Gute ist, Sie müssen nicht ans Atmen denken. Weil Sie atmen nicht. Sie werden geatmet. Und ich weiß, einige sagen, nee, du, das stimmt nicht, ich atme, was ich alles zu tun habe. Ja? Ich verdaue auch, also ich habe so viel Arbeit immer. Angenommen, Sie denken, dass Sie atmen, dass Sie die Sache im Griff haben, dann können wir doch jetzt eine Übung zusammen machen. Tut nicht weh, keine Angst. Sie atmen dreimal ein und wieder aus. Und wieder ein. Und wieder aus. Beim nächsten Mal einatmen, halten Sie die Luft an. Einatmen. So, und jetzt halten Sie die Luft. Ich spreche und Sie halten den Atem. Sie halten ihn jetzt. Halten Sie bitte den Atem. Halten Sie ihn einfach. Atmen Sie nicht mehr neu ein. Und jetzt denken Sie nochmal darüber nach. Ja, wer atmet? Wer hat denn hier die Macht? Einige können vielleicht noch jetzt den Atem halten, aber auch die werden an einen Punkt kommen, wo das Denken sich gegen eine größere Kraft stellen muss. Weil das Denken hat immer das Gefühl, dass es alles kontrolliert. Es kann aber nicht mal den Atem kontrollieren. Jetzt ist vermutlich auch bei denen, die den Atem immer noch halten, etwa der Punkt erreicht, wo man dann sagt, okay, also das ist irgendwie was Größeres. Ich bin es nicht, der mit meinem Denken atmet. Es ist aber eine sehr, sehr praktische Übung, weil man mit dem Atmen immer wieder zur Dankbarkeit zurückkommen kann. Manchmal hat man ja Probleme. Zum Beispiel kürzlich bin ich mit meinem Auto zu meinem Büro gefahren und dann war mein Parkplatz schon besetzt. Kennen Sie auch so große Probleme? Wir werden immer wieder von ganz großen Problemen heimgesucht. Und dann hat der Verstand die Tendenz, das riesig aufzublähen, ja. Und dann sage ich mir immer, Mann, sei mal ruhig, bedank dich für was gut ist. Und dann mein Verstand macht dann so, ja, nichts ist gut, der Parkplatz ist besetzt, ich bezahle den Parkplatz, jemand anderen stellt sich drauf, was soll denn da noch gut sein? Wir sind am Ende. Und dann mache ich so eine innere Übung, dass ich sage, ja, weißt du, was gut ist? Du kannst immer noch atmen. Ja, ja, ist so. Aber das Denken, das sich verselbstständigt, macht dann, ja, das ist gar nicht so wichtig, ich brauche den Parkplatz. Und dann kann man sofort den Test machen. Ja? Was auch immer Ihr Problem ist, ja, Sie haben vielleicht ein ganz großes Problem, sagen, ja, das ist jetzt das größte Problem, ich die ärmste Person, der das an, dann können Sie die Dankbarkeit-Haltung empfehlen zur Atmung. Und dann wird der Kopf kurz sagen, das ist nicht so wichtig, also ein bisschen was für Atem bin ich nicht, ich brauche einen Parkplatz. Und dann kann man einfach die Luft anhalten. Dann irgendwann wird man sagen, oh, zum Glück kann ich atmen, Parkplatz, das wird sich regeln. Also, dieser Punkt, Atmung, ist ganz zentral. Zweiter Punkt, Meditation. Ja. Was ist denn Meditation? Das ist eigentlich der Blick nach innen. Ja, die typische Haltung beim Meditieren ist eben, dass man sitzt und nicht rumrennt und dass man die Augen geschlossen hat oder auf einen Punkt fokussiert. Es muss aber nicht so sein. Man kann auch rumgehen, die Augen offen halten. Es ist einfach schwieriger. Ja. Es ist schwieriger, in einem meditativen Zustand zu sein, weil meditativ heißt einfach Blick nach innen. Und sonst ist immer Blick nach außen. Blick nach außen ist unsere normale Funktion, nachdem der Wecker eigentlich kommt. Ja. Alles außen, hier, dort, überall, sind tausend Eindrücke. Und es ist ganz wichtig, immer wieder den Blick nach innen zu richten. Und ich denke, das muss die Friedensbewegung wirklich lernen. Natürlich ist es okay, wenn wir demonstrieren in Rammstein. Ich habe dort auch eine Rede gehalten. Vor mir hat Eugen Drewermann gesprochen, den ich sehr schätze. Und ich finde es wunderbar, ja, dass wir manchmal demonstrieren. Aber manchmal ist es auch wichtig, still zu sein. Einfach still zu sein und mit sich selber klarzukommen. Und dann wünscht man sich manchmal die nächste Demo, weil das ist fast anstrengender, okay, mit sich selber klarzukommen. Weil alle sind gegen den Irakkrieg. Ja? Aber dann trifft man sich und dann gibt es einen Streit zwischen den Vegetariern und Veganern. Und das ist halt diese Ebene. Ja? Ich denke, da haben wir noch Entwicklungspotenzial in der Friedensbewegung, dass man nach innen geht, sich beruhigt, sich entspannt, was auch immer die Schwierigkeiten sind. Und das Dritte, was er dann empfohlen hat, ist eben die Kälte. Da hat er einfach sehr klug etwas gewählt, was es immer wieder gratis gibt. Ja? Weil viele Leute sagen, ja, na, da kann ich nicht mitmachen, ich habe kein Geld. Oder da kann ich nicht mitmachen, ich habe keine Zeit. Ja, für ein Kältebad brauchen Sie eigentlich gar nicht viel Zeit. Und auch wenn Sie gar kein Geld machen, dürfen Sie mitmachen. Und dann merkt man plötzlich, diese ganzen Ausreden von ich kann nicht, weil, das sind oft Formulierungen für ich will nicht. Und das aber ist okay. Man kann sagen, ich will nicht. Das ist völlig in Ordnung. Man soll das aber nicht verwechseln mit ich kann nicht. Das ist eine große, große Konfusion in vielen Köpfen. Das, weil man es immer sagt, glaubt man es am Schluss, dass man es wirklich nicht kann. Am Anfang war es ein Trick. Man wusste schon, man will nicht. Und man hat gedacht, es hört sich besser an, ich kann nicht, ich habe einen Termin. Aber wenn man dann sagt, das Kältebad ist der ganze Winter offen, ich habe den ganzen Winter Termine. Also das ich will nicht und ich kann nicht, das muss man auseinanderhalten. Das ist ganz, ganz wichtig. Und er hat dann empfohlen, kalt duschen ist das beste Training, setz dich kaltem Wasser aus und beobachte, was passiert. Und ich habe das ein Jahr lang gemacht. Okay? Ich habe mir gedacht, eine Übung in Achtsamkeit, das mache ich jetzt mal ein Jahr lang. Und dann hatte ich so einen Willen, dass ich einfach gesagt habe, welche Dusche auch immer ich sehe, ich berühre nur kalt. Nur kalt, auch für die Haare waschen, das ist die Vorgabe, 365 Tage, das halte ich aus. Das wird wohl gehen, ich werde wohl nicht dran sterben. Aber dann ist sofort mein Verstand losgegangen und hat gesagt, meine Güte, gehst du jetzt unter die Fakirs oder was, willst du nicht auf einem Nägelbett schlafen und machst du dir jetzt jeden Spaß zunichte oder gibt es das nicht als Buch? Und dann musste ich diese ganzen Gedanken auf die Seite schieben und habe dann wirklich ein Jahr geduscht. Immer nur kalt. Ich habe die Regel nie gebrochen und es ist eine schöne Erfahrung der Selbstermächtigung. Ich habe mich aber nie in dieses kalte Loch gesetzt. Das habe ich nie gemacht. Das ist vermutlich auch möglich. Ja? Es ist vieles möglich. Aber meine Erfahrung war die, dass dann natürlich sehr, sehr viel Beobachtung möglich ist von den eigenen Gedanken, von den eigenen Gefühlen. Es sind spannende Prozesse und es kostet nichts. Und was die Zeit betrifft, man ist sogar noch schneller. So, jetzt In meiner Forschung geht es eigentlich nicht um das kalte Duschen, sondern es geht um diese Grundhaltung, dass ich mir mehr Frieden wünsche und weniger Krieg. Das ist einfach die Grundhaltung, die wir alle teilen. Also ich zähle sie natürlich alle zur Friedensbewegung und ich finde es auch schön, dass wir uns so untereinander bestärken, weil wir sehen, die Friedensbewegung ist am Wachsen hoffentlich. Also es hat noch nie eine Friedenskonferenz in Erding gegeben. Die gibt es jetzt nicht. Ja, das ist die erste. Und dieser Blick nach innen hat mich gelernt, dann genau hinzuschauen, wo denn Angst ausgelöst wird und welche Rolle die Angst in der internationalen Politik spielt, gerade beim Kriegen. Ja. Und da ist es nicht so schwierig. Ich habe sehr bald gesehen, dass die Terroranschläge vom 11. September ein ideales Übungsfeld sind. Das ist wie ein Wasserloch, okay? Wie ein eiskaltes Wasserloch, wo man sich reinsetzen kann und man wird nicht nass. Aber es ist ähnlich schwierig. Es ist ähnlich schwierig. Und da habe ich gemerkt, das ist mein Thema. Das heißt, mich interessiert diese Frage, was passiert am 11. September 2001? Warum interessiert mich das? Weil auf dieser Basis sehr, sehr viele Kriege verkauft wurden und sehr, sehr viele Menschen getötet wurden. Also mehr als 1 Million. Und wenn mehr als 1 Million Menschen getötet werden, dann muss man genau hinschauen und sagen, wie kann denn das sein? Und einfach gesagt ist es so, am 11. September wurden durch diese Bilder Angst erzeugt. Und zwar nicht nur bei einer Person, sondern flächendeckend. Sie können sich das vorstellen, wie wenn man ein riesen Angstbad gemacht hat und alle sind fast darin ertrunken. Nur, was man nicht gesagt hat, ist, Atmung ist wichtig, Achtsamkeit ist wichtig, Meditation ist wichtig. Also wir sind völlig unvorbereitet 2 Stunden im kalten Wasserbad gelandet. Das ist eigentlich die Situation. Wenn man am 10. September eine Mitteilung gemacht hätte und gesagt, morgen passiert etwas, das sehr viel Angst auslöst. Wir wünschen jetzt, dass alle, die etwas über Angstmechanismen verstehen, sich zu Wort melden und erklären, wie man mit Angst umgehen könnte. Da wären die großen Weisen aufgetreten und hätten uns dann das erklärt, wie wir als Menschen mit Angst umgehen können. Also der Blick nach innen ist sehr wichtig, die Atmung ist sehr wichtig, die gesunde Ernährung ist sehr wichtig, der Austausch mit Freunden ist wichtig, das in der Natur gehen ist wichtig. Das heißt, alle haben Ängste, aber manchmal gehen wir halt nicht so gut und manchmal gehen wir besser damit um. Und das Ziel bei 9/11 war, die Leute unvorbereitet in maximale Angst zu versetzen. Todesangst. Ich habe dann gesagt in meiner Forschung, gut, 2 Türme in Manhattan, Nordturm, Südturm, ein Flieger rein, anderer Flieger rein, Türme stürzen zusammen. So wurde das erzählt. Und im Hintergrund, viele wissen das, gab es ein 3. Gebäude, World Trade Center No. 7. Das ist auch zusammengestürzt, aber da ist kein Flieger rein. Und das hat mich dann interessiert. Weil das, was eigentlich normalerweise passiert, ist, dass wenn Sie durch Angst gelähmt sind, können Sie nicht denken. Sie können auch nicht ruhig beobachten, sondern sie sind eigentlich in Starre, Schockstarre. Und dieses 3. Gebäude, das am 11. September 2001 zusammengestürzt ist, ist dann auch aus den Medien wieder rausgestrichen worden, bis auf BBC. Okay? Die meisten Medien haben nicht darüber berichtet. Darf ich fragen, gibt es hier Menschen im Raum, die nicht wussten, dass 3 Gebäude zusammengestürzt sind? Gibt es noch? Da ist noch jemand da? Oh doch, da sind noch einige. Haben Sie keine Angst? Ja. Ah ja, als Übung, stehen Sie auf. Stehen Sie auf. Wer nicht wusste, dass 3 Gebäude zusammengestürzt, einfach. Und jetzt fühlen Sie, haben Sie Angst oder nicht? Okay, das sind 20%. Vielen Dank. Danke für Ihren Mut. Okay. Es geht darum, zu verstehen, es sind 3 Gebäude zusammengestürzt. Das ist 100%ig sicher. Und zu verstehen, dass nur 2 von Flugzeugen getroffen wurden. Und dann ist natürlich die nächste Frage, ja, warum ist denn ein 3. zusammengestürzt? Aus Sympathie? Und das muss man sich fragen. Und die Antwort ist nein, Gebäude stürzen nicht aus Sympathie ein. Das machen sie nicht. Und dann ist auch die Frage, warum wissen das viele nicht? Und die Antwort ist, weil wir eigentlich über die Medien konditioniert werden. Okay? Was auch immer Sie am Fernseher vor sich haben oder in der Zeitung oder auf YouTube oder auf Facebook oder was auch immer Sie konsumieren, das kontrolliert Ihr Denken. Das heißt, da muss man sehr, sehr vorsichtig sein. Und ich habe dann rumgeschaut, ja, hat ARD über den Einsturz von WTC7 berichtet? Nein. Hat ZDF darüber berichtet? Nein. Es wurde immer fokussiert auf die Twin Towers, darum glauben fast alle Menschen, es waren zwei Gebäude. Es ist aber falsch. Okay? Und da kann man nicht sagen, ja, Herr Ganser, seien Sie doch nicht kleinlich, zwei oder drei Gebäude, ich meine, war ein harter Tag, ja. Sondern das Minimum, was wir als Menschen in der Friedensbewegung auch sonst wissen müssen, ist, wie viele Gebäude sind zusammengestürzt. Das wäre mal die erste Frage. Und dann natürlich auch Qualitätssender wie RTL 2 haben nicht berichtet, aber ich habe dann geschaut, hat BBC berichtet, weil BBC gilt noch immer als der beste Fernsehsender der Welt. Und die haben darüber berichtet, aber zu früh. Ja, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Hier ist die BBC-Journalistin, die berichtet in den 5 Uhr Nachrichten, aber das Gebäude steht noch hinten dran. Sie hat dann später gesagt, das war ein Fehler. Es war ja wirklich ein Fehler. Ja, es ist verrückt. Jetzt wissen Sie nicht genau, ist das Comedy oder Tragedy. Ja? Aber das ist unsere Welt. Okay? Das sind alles Fakten. BBC hat zu früh berichtet, 20 Minuten zu früh. Das müssen Sie irgendwie in den Kopf reinbekommen. Ist Ihr Ding, das ist jetzt Ihr Bad. Und dann fragt man sich, nein, aber das hätte doch sicher jemand gemerkt. Schon. Aber hätten die das dann auch gesagt? Nicht unbedingt. Sehen Sie das? Das ist die Frage. Es ist nicht so, dass niemand merkt, sondern es ist dann, der Mensch ist ein soziales Lebewesen. Er will in erster Linie nicht aus der Gruppe ausgeschlossen werden. Wenn alle einen Pullover mit Adidas tragen, dann ist das wichtigste Ziel, auch so einen Pullover zu haben. Nicht, weil man schon immer ein Fan von Adidas war, und ich habe auch keine Firmenanteile, weil ich hier irgendwie nicht Werbung machen will, aber Sie können das bei Teenagern beobachten, die wollen einfach das, was die anderen haben. Nicht, weil sie bescheuert sind, sondern weil sie zur Gruppe gehören wollen. Okay? Und dann sagen wir, ja, die Teenager halt, ja, bei uns ist nicht anders. Bei uns ist nicht anders. Gewisse Themen sprechen wir nicht an, warum nicht? Wir haben Angst, aus der Gruppe ausgeschlossen zu werden. Und das ist dann die Schwierigkeit. Dann kann man sich fragen, okay, diese Journalistin berichtet zu früh, wie kommt das? Wie kommt das? Und die hat das von einem Teleprompter abgelesen. Also sie trifft keine Schuld. Es trifft sie keine Schuld. Man muss sich fragen, warum steht denn das auf dem Teleprompter? Weil ich bin Historiker und wir haben diese Regel, zuerst das Ereignis, dann der Bericht. Ist so. Sehr konservative Haltung. Und dann müssen wir also herausfinden, diejenigen, die den Teleprompter füttern, da kommt ja der Text, ja, das ist die Redaktion. Und die haben dann auch gesagt, ja, war ein Fehler. Und er sagt, wir haben hier einen falschen Bericht einer Nachrichtenagentur verwendet. Wir haben diese Aussage von Reuters erhalten. Das ist Richard Porter, er ist der Head von BBC World News. Und Sie müssen wissen, die Korrektur kommt erst 2008. Und da möchte ich Ihnen den Haupttrick erklären. Alles wird aufgedeckt, alles, aber verzögert. Das müssen Sie verstehen. Und das Hauptproblem der Menschen ist, dass sie nicht an einem Thema längere Zeit dranbleiben können. Sie sind schon wieder näher irgendeinem anderen Thema, wenn zu dem Thema, das sie früher interessiert hat, die wichtigen Informationen kommen. Also wenn ich irgendeinen Tipp geben kann, bleiben Sie an einem Thema dran. Lange. Egal was es ist. Kann Permakultur sein oder Ferrari. Einfach bleiben Sie dran. Was auch immer Ihr Thema ist. Es kann Meditation sein. Töpfern sein, es spielt keine Rolle. Aber wenn Sie nicht dranbleiben, wird es nichts. Es wird einfach nichts. Und das, was wir ja heute haben, ist News. News, okay? Bip, 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 Jack, Push News. Immer all neue Themen, die ganze Zeit. Das führt zur totalen Verwirrung. Fragen Sie mal jemand, was waren die News vor einem Monat? Keine Ahnung. Da greifen Sie ins Leere. Das ist ein Null. Sie können auch den Selbsttest machen, weil es immer einfach über andere zu lachen, aber über sich selbst ist es schon sportlich. Weil wenn man die Tagesschau, vielleicht schaut noch jemand Tagesschau, wenn man Tagesschau schaut, Ja, wer hat keinen Fernseher mehr? Würde mich auch interessieren. Können die mal alle aufstehen, die keinen Fernseher mehr haben? Meine Güte. Okay. Da habe ich schon bald eine schwierige Situation, weil, da muss ich Ihnen etwas aus dem Nähkästchen erzählen. Meine Frau sagt immer, du sagst ja immer, der Fernseher ist eine Propagandamaschine. Sage ich, ja klar, ist ja offensichtlich. Und dann sagt sie, ja, dann geben wir ihn weg. Und ich, ja, halt. Und dann hänge ich an diesem Teil und ich sage, ich schaue so gern Fußball, ich schaue so gern Champions League, auch Bundesliga. Also ich weiß, viele hier im Raum verachten das vermutlich, aber ich finde das ausgezeichnet. Und wir haben gesagt, alle gehören zur Menschheitsfamilie, auch die, die Fußball schauen. Und ich habe ihr gesagt, wir können erst darüber sprechen, ja, dass ich auch den Fernseher wecke, wenn die Mehrheit im Publikum, wo ich die Vorträge, und jetzt ist es, das war fast an der Kippe, ich bin sehr dankbar, dass ich nicht der Einzige bin, der noch diese Flimmerkiste hat. Gut, aber was ich heraus will, ist, BBC sagt, sie haben die Nachricht von Reuters. Reuters ist eine der größten Nachrichtenagenturen überhaupt weltweit. Das heißt, sehr viele Texte, das kann Videobotschaften sein, das kann Audio sein, das kann Print sein, das kommt von Reuters. Ja, wenn Reuters am 11. September Fake News verbreitet hat, habe ich gesagt, Fake News? Ja, es ist Fake News. Jemand hat mir gesagt, das ist doch nicht Fake News, ist ja dann zusammengestürzt. Sage ich, ja, aber 20 Minuten lang war es Fake News. Ja, aber das ist ja nicht lange. Doch. Es ist nicht gut. Ja, aber das hat sich ja, die Realität hat sich dann eingestellt, ja. Zweite Sache, die ich gesehen habe, einige Leute haben Put-Optionen gekauft, diejenigen, die sich in den Finanzen nicht so auskennen, sie können mit Put-Optionen viel Geld verdienen, wenn sie auf einen fallenden Börsenkurs spekulieren. Und United Airlines und American Airlines, das sind die Flugzeuge, die in den Twin Towers gerast sind, hatten natürlich einen Einbruch bei den Börsenkursen. Und die Insider, die Put-Optionen gekauft haben, haben am 11. September 2001 30 Millionen Dollar verdient. Es war ein Geschäft, hallo? Was denkt ihr denn? Es war eine Täuschung. Okay, was sind die Folgen? Dann werden in Afghanistan Menschen bombardiert, die 2 Dollar pro Tag haben. Mit Raketen, die 10.000 Dollar kosten. Das ist die Situation, in der wir uns befinden. Und das zeigt ganz eindeutig, dass das nicht hinnehmbar ist. Ist einfach nicht hinnehmbar. Man kann nicht sagen, ja gut, aber vielleicht sind das Terroristen, jetzt sind sie tot, dann ist doch eine bessere Welt. Nein, einfach nein. Das kann es doch nicht sein. Ja. Und darum denke ich, dass die Friedensbewegung immer wieder darauf hinweisen soll, dass wir diese Kriege nicht wollen. Wir müssen die Details nicht alle verstehen. Die Leute haben mir gesagt, ja, Schiiten, Sunniten, ich bekomme das immer so ein bisschen durcheinander. Ich sage, es spielt keine Rolle. Sagen Sie einfach, ich lehne Krieg als Lösung immer ab. Ja, das reicht. Und bleiben Sie bei dieser Position. Auch wenn jemand mehr Begriffe kennt als Sie, ja, oder mehr Details von den Karten versteht, es ist trotzdem falsch. Die kennen alle Details und bringen die Leute um. Was soll denn das für ein Wissen sein? Das ist Wissen, aber keine Weisheit. Und das, was wir brauchen, ist auch in Deutschland ein Verständnis, dass der 11. September die Bundeswehr nach Afghanistan gebracht hat. Das muss man verstehen. Ja? Das ist nicht eine Erfindung, sondern Deutschland ist im Krieg. Jetzt, während wir hier in Erding sind. Es ist nicht so, im Dritten Reich gab es den Krieg. Nein. Den Krieg gibt es jetzt. Und ich sage immer, wenn wir in der Friedensbewegung diffamiert werden, und das passiert oft, dann müssen wir uns an Sophie Scholl erinnern. Sophie Scholl war Mitglied der Weißen Rose und hat während dem Dritten Reich Flugblätter ausgelegt und hat gesagt, was Hitler macht, ist einfach der Wahnsinn. Wir müssen den Wahnsinn stoppen. Dann wurde sie festgenommen und enthauptet. Das heißt, wenn wir diffamiert werden, und wenn ich diffamiert werde, sage ich mir immer, okay, wie schlimm ist jetzt das? Wurdest du enthauptet? Und das ist nie passiert, okay? Dann sage ich mir immer, heul nicht, okay? Mach mal weiter. Die anderen haben sich in viel schwierigen Umständen der Friedensbewegung angeschlossen. was können wir denn heute machen? Wir können viel mehr machen. Und das ist dieses kalt duschen, okay? Wie weit, wo ist eigentlich meine Grenze? Brauche ich den Applaus des Nachbars oder geht es auch, wenn er mir einen schrägen Blick zuwirft? Es geht, aber ich kann ihn dann noch einladen und sagen, hey, diese Konferenz in Erding, das war eine Friedenskonferenz, ich habe dir eine DVD. Was ist das für ein Schmarrn? Aber einfach für das einstehen an das, was man glaubt. Das war an der Universität München, wo die Sophie Scholl die Blätter verteilt hat. Das ist hier ein paar Meter um die Ecke. Okay, und natürlich ist es wesentlich, ja, dass man dann über 9-11 nochmal spricht, weil 9-11 ist die Rahmenerzählung. Viele Amerikaner wissen aber nicht, dass ein drittes Gebäude zusammengestürzt ist. Did you know a third tower fell on 9-11? Das ist jetzt in San Diego 2013 und viele Menschen wissen das nicht. Sie haben gar kein Bild der Realität, sondern sie haben nur ein Propagandabild im Kopf. Und das Propagandabild muss raus. Ja, und dann müssen wir wieder zurück zu den Fakten. Man muss wissen, wie viele Gebäude zusammengestürzt sind. Das habe ich hin und wieder mal im Freundeskreis oder auch erweiterte Bekannten habe ich gemacht. Du, weißt du eigentlich, wie viele Gebäude zusammengestürzt sind am 11. September? Habe ich schon öfters die Stimmung ruiniert, weil jetzt ich mache das jetzt auch nicht mehr so. Okay? Es ist auch wichtig, dass man die Leute nicht zutextet. Okay? Es ist wichtig, dass man sich zurückhält und einfach selber friedlich ist. Das ist schon mal ein guter Stand. Aber das gab natürlich immer wieder Irritationen. Ja, zwei natürlich. Und ich, nein, es waren drei. Nein, das kann nicht sein. Also, machst du Scherz? Und ich, nein, es waren drei. Ja, was, drei? Ja gut, da waren noch so kleine. Nein, das war ein hohes. Und dann geht's los, oder? Ja, aber dann hätte doch die Neue Zürcher Zeitung darüber berichtet. Oder die Süddeutsche. Das war nicht in meinem ZDF. Wenn es nicht dort drin ist, gibt es nicht. Sag ich, bist du schon mal im Fernsehen gekommen? Nein. Gibt es dich? Ja. Ja, klar. Kleiner Reality-Check. Ja. Und das Wesentliche zu verstehen ist einfach, das Gebäude ist so hoch und dann ist es flach. Und da ist einfach etwas, wo man sich sagen muss, okay, dann wird also, und das ist uns allen klar, Angst erzeugt und gleichzeitig werden wir nicht umfassend informiert. Gewisse Dinge werden ja einfach gar nicht gesagt. Wir sehen zwar diese Twin Towers und wir denken, die sind wertvoll und die sind groß. Was man uns nicht sagt, ist, dass die Twin Towers mit Asbest isoliert wurden und dass Asbest gesundheitsgefährdend ist. Und dass man die daher sanieren musste. Wie kann man aber ein so Hochhausgebäude sanieren? Am besten, sie sprengen es. Dann haben sie den Asbest in der Luft. Darf man nicht. Dann können sie den Asbest auch von allen Stahlträgern abkratzen. Das ist aber teuer. Gut, das Problem hatte man später nicht mehr. Aber das wurde erzeugt. Angst. Sehen Sie das? Das ist Angst, die Menschen werden in die Angst gestoßen. Die Bundeswehr wäre nie und nimmer nach Afghanistan gegangen ohne 9-11. Weil nach 9-11 hat die NATO den Bündnisfall ausgerufen und hat gesagt, wir wurden angegriffen von Osama Bin Laden, der ist in Afghanistan, darum müssen wir nach Afghanistan. Und es gab keine Volksabstimmung in Deutschland, nix. Sie durften nicht abstimmen. Meine Meinung ist, dass wenn Deutschland über den Afghanistan-Krieg abstimmen könnte, ja, dann gäbe es den nicht. Es gäbe ihn einfach nicht. Die Leute würden sagen, nein, ich will den Afghanistan-Krieg nicht. Aber natürlich, sie können nicht abstimmen. Sie werden in die Angst gesteuert. Und wie kommen wir aus der Angst raus? Es ist Zeit, dass wir da rauskommen. Und der Trick ist Atmung. Wir müssen da wieder raus. Es hat jetzt keinen Sinn, dass wir sagen, boah, dann sind wir geliefert. Nein, überhaupt nicht. Wer kontrolliert denn, was Sie morgen essen? Wer kontrolliert das? Wer kann das beeinflussen? Wer denn? Ja, nur Sie. Das sind Ihre Lippen. Was da durchgeht, das ist Ihr Ding. Wer kontrolliert denn, über was Sie morgen sprechen? Ihre Lippen, Ihr Ding. Wer kontrolliert denn, was Sie morgen hören? Ihr Ding. Die Leute sagen, ich fühle mich total machtlos, der Radio, da kommt ja nur Propaganda. Abstellen. Ja. wenn Sie irgendwo Propaganda erkennen, setzen Sie sich dem nicht aus. Okay? Einfach nicht. Es ist sehr schädlich. Es ist sehr schädlich. Es ist viel, viel verharmlost als Public Relations. Nein, wenn es Propaganda ist, erzeugt es den folgenden Effekt. Sie hassen Menschen, die Sie nicht kennen, in Afghanistan, Syrien, Libyen, wo auch immer, und Sie sind für Kriege, die Sie nicht verstehen. Okay? Stellen Sie einfach die Propaganda ab. Und achten Sie auf Ihren Atem natürlich. Sehr wichtig. Und versuchen Sie absichtlich Übungen zu machen, wo Sie in eine Schwierigkeit reinkommen. Es kann Kälte sein, es muss aber auch nicht Kälte sein. Ja? Als ich hergefahren bin von Basel nach München, fuhr ich mit dem Zug den Bodensee entlang. Und das ist so ein richtig langsamer Zug, der hält dauernd. Ich weiß auch nicht, aber da gibt es keinen schnellen. Ich kann natürlich zuerst nördlich Richtung Karlsruhe und dann rüber mit dem ICE, aber die ICE ist das auch eine Übung. Und dann habe ich gedacht, nee, ich mache lieber diese Übung. Oft haben Sie im Leben die Frage zwischen, mache ich diese Übung oder diese? Und dann war ich halt in diesem langsamen Zug. Und ich bin so der ungeduldige Typ. Und da hat der Zug immer wieder gehalten. Und das reicht schon. Das reicht schon als Übung. Es ist so. Sie werden morgen nicht aufgefordert, den ganzen Amazonas aufzuforstern. Es wird etwas Kleines sein. Aber das reicht als Übung. Nehmen Sie die kleinen Übungen als echte Übungen für die Friedensbewegung. Weil zusätzlich gab es ein kleines Kind, das dauernd geschrien hat im Abteil. Und ich war am Lesen. Und dann war bei mir schon... Und da habe ich mir gesagt, ah, Daniele, du gibst doch Achtsamkeitskurse. Und jetzt reicht ein Zug, der hin und wieder hält und ein Kind, das schreit. Hast doch auch Kinder. Ja, aber hallo, so kann man ja nicht lesen. Ich meine, das ist echt jetzt schon eine halbe Stunde am Rumschreien. Die Eltern könnten ja auch und überhaupt der Zug müsste einfach durchfahren. Eigentlich müsste bei mir anfangen und dort, wo ich hin will, anhalten. Und solche absurden Gedanken haben wir alle immer wieder. Immer wieder haben wir so absurde Gedanken, die eigentlich nur sagen, die Welt müsste anders sein, dann wäre ich schon zufrieden. Okay? Und das wechselt dauernd. Man kann nicht sagen, okay, wir hören dir einen Tag zu, machen die Welt so und dann bist du zufrieden für immer. Ah, nein, das war gestern meine Meinung. Heute habe ich ganz andere Probleme. Und das Einzige, was wir tun können, ist eben der Blick nach innen. Das ist der Blick nach innen. Das bedeutet nicht, und das wird dann oft gesagt, ja, die meditieren nur, die sind weltfremd. Nein, gleichzeitig den Blick nach außen schärfen und sich zum Beispiel fragen, wie viele Säule hatten das WTC 7? Ja, das sind 81 Stahlsäulen. Habe ich mir den Bauplan geholt. Können Sie heute alles holen? Sie können eingeben WTC 7 und dann Bauplan. Können Sie sich alles auf dem Internet holen? Die Schwierigkeit ist, die richtige Frage zu stellen. Okay. Die Antwort finden Sie immer, aber wenn Sie nicht die Frage stellen können, kommen Sie nie an die Antwort. Dann bekommen Sie immer Fragen beantwortet, die belanglos sind. Das ist dann der Trick. Also, das sind 81 Stahlsäulen, das Gebäude ging aber 2 Sekunden im freien Fall. Dann habe ich gesagt, da will ich mal sehen, wie das aussieht. Das Gebäude im Bau finden Sie heute auch. Wir haben die Informationsrevolution. Alles, was Sie suchen, finden Sie. Das heißt, wenn Sie Ihre Achtsamkeit auf etwas richtet, back, es verdoppelt und verdreifacht sich. Es kann sein, was es ist. Es spielt keine Rolle. Sie können sich für Manschettenknöpfe interessieren. Ja, da finden Sie 10 Millionen Manschettenknöpfe. Egal, Elektrogitarren, dann ist es das. Oder Ihr Ding ist Fotos vom 13. Jahrhundert. Ah nein, das finden Sie nicht. Zeichnungen vom 13. Jahrhundert, das finden Sie. Aber das ist ein Stahlgebäude, 81 von diesen senkrechten Stahlsäulen sind da und das Gebäude geht 2 Sekunden in den freien Fall über. Für mich, ja, stimmt da was nicht. Und dann habe ich lange gewartet. Ich habe immer gesagt, es war entweder Feuer oder Sprengung. Es gibt nur diese 2 Möglichkeiten. Weil es gab eine Untersuchung vom National Institute for Standards and Technology, NIST, die haben gesagt, es war Feuer. Und da habe ich mit Baustatikern in der Schweiz gesagt, ja, wie soll das gehen mit dem Feuer? Und dann haben wir die Studie angeschaut und in der Studie steht halt, Säule 79 wurde durch Feuer destabilisiert und darum ist das ganze Gebäude im freien Fall eingestürzt. Das steht so auf Wikipedia. Okay, wenn Sie WTC 7 eingeben, heißt es, dass NIST, was eine Regierungsbehörde ist, sagt, Säule 79 wurde wegen Feuer destabilisiert. Aber dann müssen Sie in die Details, lassen Sie dann nicht los und sagen Sie, okay, denken wir das mal durch. Wenn 81 Säulen da sind und eine ist wegen Feuer destabilisiert, wie viele Säulen sind es dann noch? Also die Rechnung, 81 minus 1. Dann konzentrieren Sie sich, Sie kommen auf 80. Dann denken Sie, was ist denn mit diesen 80? Das ist die nächste Frage, aber die Frage muss von Ihnen kommen. Die können Sie nicht von der FAZ erwarten. Aber sobald Sie die Frage haben, erkennen Sie, dass dieses ganze Narrativ, es heißt, Krieg gegen Terrorismus ist die Rahmenerzählung. Früher gab es Kalter Krieg, vorher gab es Drittes Reich, aber jetzt ist das die Rahmenerzählung. Alles ist Terrorbekämpfung, alles. Aber gehen Sie ganz zurück und fragen Sie, wann hat das angefangen? 11. September 2001, da hat das angefangen. Und lassen Sie da nicht locker, das ist Ihre Geschichte. Gehen Sie hin, schauen Sie es an und besprechen Sie es mit den klügsten Menschen, die Sie kennen. Fragen Sie die, was denkst du denn, WTC7, warum ist das zusammengestürzt? Wenn diese Person nicht weiß, dass das Gebäude eingestürzt ist, ist das vielleicht gar nicht die klügste Person in ihrem Umfeld? Dann müssen Sie nochmal prüfen. Fragen Sie Lehrer, fragen Sie Pfarrer, fragen Sie Arzt, fragen Sie, wen Sie kennen, aber machen Sie sich bereit, es kann zu Spannungen führen. Was ich dann gemacht habe, ist, ich habe jetzt einen neuen Bericht gelesen von der Universität Alaska und die haben gesagt, es wurde nicht durch Feuer zum Einsturz gebracht. Das ist ein ganz neuer Bericht, kam jetzt in diesem Jahr, im 2019. Ich habe den Bericht gelesen und die sagen nicht, es wurde gesprengt, aber sie sagen, es war kein Feuer. Mir war ja schon klar, es ist entweder Sprengen oder Feuer. Also war es wieder so ein Rätsel. Feuer ist es nicht. Das ist, ja, das ist so, wie wenn ich Ihnen sage, ich komme aus der Schweiz, ich komme entweder aus Zürich oder aus Basel. Aus Zürich komme ich nicht. Ja, das sind diese komplexen Fragen. Und dann war halt die Frage wieder, ja, okay, dann war es Sprengung. Und dann ist die Frage, okay, jetzt hast du ein Jahr lang kalt geduscht. Kannst du auch einen Artikel schreiben, der heißt, die Sprengung? Geht. Geht. Habe ich geschrieben. Die Sprengung. September 2019, publiziert auf Rubicon. Wer kennt Rubicon? Darf ich Handzeichen sehen? Sehr schön. Das ist auch die Redaktion, die Rubicon-Redaktion ist heute auch hier. Und es heißt hier, die Geschichte der Terroranschläge vom 11. September muss neu geschrieben werden, denn nun ist belegt, WTC7 wurde gesprengt, von Daniele Ganser. Okay, ich setze mich also ins Eisloch. Die nächste Frage ist dann, wie lange sitzt man da? Ich habe also geschaut, übernimmt das jemand? Ja, gibt es andere Medienmarken, die diese Aussage, Sprengung, übernehmen? KenFM hat es übernommen. Ich habe gesagt, ihr könnt das gratis nachdrucken. Ja. Und jetzt werden Sie etwas erkennen. Wenn Sie etwas lesen, dann formt das Ihre Hirnwindungen. Okay? Das, was Sie lesen, formt Ihre Hirnwindung. So funktionieren die Medien. Auch wenn Sie sehen als Video, sagen Sie, ja klar. Aber dann lesen Sie was anderes und sagen Sie wieder, ja klar. Und dann nochmal, ja klar. Aber das widerspricht sich alles. Also irgendwann muss man sich entscheiden, wo ist eigentlich die eigene Position? Und davor schrecken viele zurück. Okay? Und das müssen wir lernen in der Friedensbewegung, dass wir eine Position einnehmen. Dass wir sagen, wir sind überzeugt, dass Gewalt die Probleme im 21. Jahrhundert nicht lösen kann. Das ist eine Position. Und die muss man auch dann noch verteidigen, wenn jemand sagt, ja, aber da ist eine humanitäre Katastrophe, da müssen wir eingreifen, das ist ein humanitärer Krieg. Dann sage ich immer, es gibt keine humanitären Kriege. Es gibt auch keine liebevolle Vergewaltigung. Ja, wir müssen auf die Worte achten. Ja? Uns werden die Kriege verkauft als Hilfsoperation. Dann sage ich immer, möchten Sie so eine Hilfsoperation bei Ihnen, da wo Sie wohnen? Nein. Das möchte niemand. Auch RT Deutsch hat das aufgegriffen, gesagt, okay, Können Sie das mal erklären, was Ihre Argumente sind? Und meine Argumente bei WTC 7 sind eben, dass ich sage, ich habe schon 2006 mit Baustatikern an der ETH Zürich gesprochen und die haben mir gesagt, mit großer Wahrscheinlichkeit gesprengt. Die haben mir damals erklärt, ich bin ja Historiker, ich baue keine Häuser, aber ich kann Leuten zuhören und ich bin frei genug nachzudenken. Und die haben mir erklärt, Herr Ganser, für den freien Fall, und das ist bestätigt, das Gebäude geht während 2 Sekunden im freien Fall, müssen alle Säulen weg. Und zwar in der gleichen Sekunde. Das ist Physik, egal was Busch sagt. Man muss gar nicht genau hinhören, was er sagt, sondern muss bei den Phänomenen bleiben. Das, was er erzählt, ist seine Geschichte. Er gehört trotzdem zur Menschheitsfamilie. Ist so. Aber was das Phänomen ist, ist das Gebäude, ein Stahlskelettgebäude im freien Fall. Das muss die Friedensbewegung aufwecken. Muss man sagen, Leute, nachher bringt er mehr als 1 Million Menschen um. Ihr sagt, der Irak hat etwas mit 9-11 zu tun. Stimmt ja gar nicht. Ja gut, haben wir gelogen. Dann habt ihr noch gesagt, es gibt ABC-Waffen im Irak. Okay, da haben wir auch gelogen. Hat auch nicht gestimmt. Geht's noch? Wie lange wollt ihr das noch weitermachen? Wir wollen das nicht. Wir wollen es nicht. Auch Hugo Bachmann, als Historiker und auch als Journalist, braucht man immer 2 Quellen. Auch Hugo Bachmann hat damals gesagt, mit großer Wahrscheinlichkeit gesprengt. Und das war 2006, das ist vor 13 Jahren. Und dann war halt diese Spannung, dass ich damals schon wusste, wenn ich das publiziere, ja, wird es streng. Und es war so, es war wirklich streng. Ja. Man hat mir dann den Lehrauftrag nicht verlängert. So funktioniert das. Sie sind im Rang Doktor, dann haben Sie Jahresverträge und die werden dann nicht verlängert. Und der Punkt ist der, dass ich in diesem Moment sehr viel Unterstützung von meiner Frau hatte. Und ich, ja. Und ich möchte Ihnen auch sagen, vielleicht ist für Sie die Möglichkeit, dass Sie für jemand anderen eine Stütze sein können. Okay? Das ist genau gleich wichtig, wie wenn man vorne steht, wie wenn man schreibt, wie wenn man redet. Man kann eine Stütze sein. Wer das ist, das weiß man nicht. Man kann als Großvater eine Stütze sein, manchmal kann man als 15-Jähriger eine Stütze sein, für einen anderen 15-Jährigen, man weiß es nicht. Wie, wo Sie Stütze sein können, weiß ich nicht und Sie wissen es vielleicht auch nicht im Moment, aber vielleicht kommt es. Aber wenn Sie Stütze sein können, unterschätzen Sie nie die Macht einer Stütze, weil wenn 2 Personen sich zusammenschließen, ist eigentlich genug. Sie brauchen nicht 20 Millionen. Okay? Es wird nicht stärker. 2 reichen. Aber allein ist es sehr schwierig. Allein ist es sehr, sehr schwierig. Und darum würde ich nie, wenn Sie jemanden sehen, der eine gute Sache macht, der sich engagiert, lassen Sie den nicht allein. Weil es ist super anstrengend, allein diffamiert, abgewertet und verlächelt, belacht zu werden. Das ist sehr schwierig. Aber wenn man zu zweit ist, sagt man, einatmen, ausatmen. Und das ist so. Die neue Studie möchte ich Ihnen natürlich nicht vorenthalten, die kam am 3. September 2019, also vor 2 Monaten raus. 3 Monaten, ja, vor 3 Monaten. 3 Monaten. Feuer hat den Einsturz von WTC 7 am 11. September nicht verursacht. Alle Säulen des Gebäudes haben in praktisch dem gleichen Moment ihre Stabilität verloren. Der Professor, der das untersucht hat, ist an der Universität Alaska, er ist in den USA. Das ist fast Sophie Scholl-mäßig, okay? Das ist die Rahmenserzählung der Krieg gegen den Terrorismus und es ist ein extremes, aufgescheuchtes Land im Moment, ja? Sie diskutieren, sie machen, sie bombardieren, das ist nicht die Ruhe, ja? Das ist nicht Zen. Und in diesem aufgewühlten Hafen hat er gesagt, okay, Feuer war es nicht. Er hat nicht gesagt Sprengung. Er hat nicht gesagt, sprengen, aber es ist eben der Basel-Zürich-Trick, kann man machen. Und was ich Ihnen eigentlich mitgeben möchte, ist, dass in der Forschung diese Dinge wirklich diskutiert werden. Im ARD-Jahresrückblick für 2019 war es natürlich nicht drin. Ja? War nicht drin, obwohl die Bundeswehr weiterhin in Afghanistan ist. Es ist ja eine ganz wichtige Nachricht für dieses Jahr. Aber wenn Sie den ARD-Jahresrückblick schauen, dann wissen Sie einfach, Lagerfeld ist gestorben. Ich sage nicht, dass das nicht wichtig ist, aber es wäre doch noch wichtiger, strategische Informationen zu haben. Und strategische Informationen bekommen Sie an solchen Konferenzen oder auf YouTube, wenn Sie sie suchen. Sie finden sie nicht in den Massenmedien. Sie finden sie einfach nicht. Und ich würde vielleicht kurz fragen, wer wusste denn, dass es diese Studie der Universität Alaska gab? Ah, das sind schon einige. Toll. Das freut mich. Auch oben. Schön. Was man als Forscher dafür bezahlt, ist Diffamierung. Okay? Das heißt, mein Wikipedia-Beitrag zum Beispiel ist schlecht. Ich kann das beweisen. Es heißt hier, also das Geburtsdatum stimmt, 29. August 1972, geboren in Lugano, das stimmt, Schweizer, ja, Historiker, ja, Publizist, ja. Aber hier, der letzte Satz, eigentlich in Wikipedia zählen nur diese drei Zeilen, niemand liest das ganze Teil. Aber unten steht, er verbreitet Verschwörungstheorien zu verschiedenen Themen, besonders zu den Terroranschlägen vom 11. September 2001. Es ist eine, ja, das ist einfach nicht die Wahrheit. Die Wahrheit ist, und so müsste es stehen, stand eine Stunde so, er stellt kritische Fragen zu den Terroranschlägen vom 11. September 2001 und vertritt die Ansicht, dass WTC-7 gesprengt wurde. Das wäre eine neutrale Formulierung. Und das, ja? Und alle, die sich fragen, ja, kann man denn das nicht ändern? Wikipedia ist ja open, also man kann doch da rein und da reinschreiben, den muss ich erklären. Wenn Sie diesen Satz versuchen zu ändern, wird Ihr Konto gesperrt, das ist das Erste, also Sie müssen sich anmelden bei Wikipedia, um überhaupt schreiben zu können. Wenn Sie dann schreiben, wird das rückgängig gemacht und Ihr Konto wird gesperrt. Das heißt, mein Artikel ist unter Verwaltung, okay? Ich bin dort einfach eingestuft, negativ, mit dem VT-Frame, also VT heißt Verschwörungstheorie. Und das ist geteert und gefedert, okay? So ist das heute. Und dann sage ich mir immer, bin ich traurig. Dann bin ich traurig. Ich denke, das ist schon schade. Ja. Ich hätte schon gern besser, sachlich. So, ich stehe dazu. WTC-7 gesprengt, meine Position, jetzt können wir darüber diskutieren. Aber wenn das ja nicht mal steht, der normale, unbewusste Leser denkt, Verschwörungstheorie, das ist auf der Ebene von Elvis lebt. Okay? Naja, aber so läuft's. So läuft's. Und dann muss ich einfach immer erklären, nein, 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 ich bin Historiker, ich habe sehr, sehr viel Zeit in die Sache investiert, okay? Und ich teile diese Informationen mit den Leuten, die es interessiert. Und es geht um die Rahmenerzählung, um den Krieg gegen Terrorismus, in dem stecken wir alle drin. Also es ist wichtig, aber es gibt einflussreiche Leute in Wikipedia, die das nicht wollen, weil sonst brechen denen die Fälle weg, ja? Die haben ja auch ihren Artikel zu 9-11 und zu WTC-7, das wird ganz streng verwaltet. Die anderen Artikel zu Photosynthese sind sehr korrekt. Aber, ja, ich sage es Ihnen, bei strategisch wichtigen Fragen, ja, haben Sie eigentlich bei der Wikipedia ein Meinungsgefälle, das für den Krieg arbeitet. Es ist leider so. Und das ist schwer, das einzusehen als Friedensbewegung, dass die Wikipedia uns nicht unterstützt. Sondern da bekommen Sie einen schlechten Eintrag, wenn Sie bekannt sind. Und wenn Sie sagen, die Kriegen basieren auf Lügen, dann heißt es nein. Und dann wird das weggewischt, oder? Es wird einfach weggewischt. Aber dann erinnern wir uns an das Kältebad und sagen, ja, der saß ja 2 Stunden im kalten Wasser, dann wird wohl das auch gehen, dass da ein schlechtes Wort über Wikipedia, es ist nicht so schlimm. Es ist nicht so schlimm, ich stehe noch hier. Ja, habe mich ja nicht in Luft aufgelöst. Und das ist wichtig, dass wir dafür einstehen und nicht uns einfach Angst machen lassen. Weil das ist ja dann die gleiche Angst. Die Leute in New York hatten Angst, und waren im Schmerz, weil Menschen gestorben sind, die sie kannten. Okay? Und wenn ich jetzt meinen Wikipedia-Eintrag lese und nicht achtsam bin und nicht sozusagen nach innen schaue und meine Gefühle beobachte, dann komme ich in die gleiche Angst. Was denken Sie, wie viele Historiker es gibt in Deutschland, Professoren an Universitäten? Warum schweigen die? Kann man ja fragen, sind die doof? Nein. Die haben eine Güterabwägung gemacht. Die haben sich gesagt, ich kann das so erleben wie Ganser oder nicht. Und haben sie für oder nicht entschieden. Sehen Sie das? Die sehen doch das. Und es gibt andere, die gehen noch viel weiter. Julian Assange sitzt jetzt in London im Gefängnis. Ich würde sagen, Augen schließen, 10 Sekunden an Julian Assange denken. Würde ich einfach mal sagen. Versuchen Sie einfach an ihn zu denken. Und wir schweigen jetzt mal einfach. Gut. Das heißt, andere sind noch viel mutiger als ich. Er hat eigentlich gezeigt, dass die Amerikaner im Irakkrieg aus dem Apache-Helikopter heraus Zivilisten erschossen haben. Das ist das Video Collateral Murder. Das ist ein ganz wichtiges Dokument zum Irakkrieg. Ganz wichtig für die Friedensbewegung, aber der sitzt im Gefängnis. Da sage ich immer, warum sitzt denn Julian Assange im Gefängnis und nicht Bush? Bush hat doch den Krieg gemacht. Aber, ja. Die Dinge sind so völlig durcheinander, dass Obama Libyen bombardiert und den Friedensnobelpreis trägt. Also das ist so durcheinander. Und was wir daher lernen müssen, ist eben, uns zu zentrieren. Zentrieren Sie sich. Und zentrieren Sie sich nicht, indem Sie 9-11 untersuchen, sondern dann, wenn Sie die nächste Herausforderung haben. Bei mir ist es so, wenn ein Teller runterknallt, ja, kann ja mal passieren, dann zerspringt er. Und früher habe ich sofort kommentiert. Kleine Übung, Mund geschlossen. Erste Übung. Was auch immer passiert, halten Sie den Mund geschlossen. Schwieriger, weil da ist schon ein Text bereit. Nein, schweigen Sie. Es geht nur um Energie. Halten Sie die Energie, halten Sie sie. Und dann die nächste Ebene kommt, die Gedanken gehen los. Bei mir war es so, ha, jetzt ist sicher ein Splitter vom Teller in den Salat, die Kinder essen den Salat und dann steckt er im Hals und sie werden sterben. Das ist die dramatische Version, die ist immer erhältlich, ja, immer. Dramatik haben wir im Kopf genug. Die andere Möglichkeit ist, nein, muss ich das jetzt noch zusammenwischen? Ich habe keine Zeit, ich bin schon zu spät. Trotzdem, halten Sie den Mund geschlossen und beruhigen Sie sich. Wenn Sie das können, in 15 Sekunden sich wieder zu beruhigen und nicht zu sprechen, dann ist das ein Beitrag. Das ist ein Beitrag für die Friedensbewegung. Und Sie werden genügend Übung haben. Ganz viele Möglichkeiten. Es ist auch so, dass Sie dann erkennen, bei 9-11, wenn Sie jetzt nach New York fliegen, dass die Aufmerksamkeit auf zwei Löcher gelenkt wird. Okay? Das 9-11 Memorial besteht aus zwei Löchern. Stellen Sie mal vor, es wäre noch ein Loch beim BTC-7. Das gäbe eine spannende Diskussion. Aber auch durch Gedenkstätten wird die Wahrnehmung gelenkt. Also, UNO-Gewaltverbot bedeutet, wir sollten uns nicht angreifen. Das habe ich in den Vorträgen schon so oft erklärt. Da gehe ich ein bisschen schneller durch. Wir sind 193 Länder auf der Welt. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das UNO-Gewaltverbot erlassen. Das heißt, alle Mitglieder unterlassen in ihren internationalen Beziehungen jede Androhung oder Anwendung von Gewalt. Das ist das Zitat, das ist UNO-Charta. Können Sie nachschlagen, lesen Sie es selber. Das ist die geltende Völkerrechtsregelung. Und mit dem ganzen Machtgehabe wurde das einfach weggewischt. Ja? Schon vor 9-11 hat Clinton Serbien bombardiert. Und einfach mal zum Zeigen, das ist ziemlich weit. Okay, das darf man nicht. Der hat 3.500 Menschen umgebracht in Serbien. Jemand sagt, ja gut, aber es ist ein kleiner Krieg. 3.500? In Vietnam sind 3 Millionen gestorben. Ja, 3.500, stellen Sie sich mal, ein einzelner Mensch bringt 3.500 Menschen um, das wäre aber in der Zeitung ein Massenmörder. Aber das Wort wird nicht verwendet, wenn Sie Präsident sind. Und das Verrückte ist, es ist illegal. Es ist hochgradig illegal und in der Zeitung müsste stehen, es ist illegal. Aber weil es nicht steht, denken es die Leute nicht. Und über das UNO-Gewaltverbot wird nicht gesprochen, also denken es die Leute nochmal nicht. Dann haben die Amerikaner eine Militärbasis gebaut. Sie haben von Serbien den Kosovo abgespalten, eine Militärbasis draufgebaut. So macht man das immer. Man macht das immer so. Bombardieren, Militärbasis drauf. Das ist der Klassiker. Jetzt, die Leute sind schon rausgegangen und haben kritisiert, haben gesagt, nein zum Krieg, nein zur NATO. Das war die NATO. Die NATO hat immer gesagt, wir sind ein Verteidigungsbündnis. Eines Tages hat sie gesagt, nein, jetzt sind wir ein Angriffsbündnis. Haben sie aber nicht wirklich deklariert, okay, sondern sie haben sie einfach gewandelt. Sie haben gesagt, früher haben sie gesagt, die NATO hat gesagt, wir werden nie als Erste einen Schuss abgeben. Nie. Wir versprechen es. Wir warten, wenn eine Invasion bei uns kommt, schlagen wir zurück. Aber wir würden niemals ein anderes Land angreifen. Stimmt nicht. Die NATO hat Serbien angegriffen. Serbien hat kein NATO-Land angegriffen. Ist eine Tatsache. Also ist die NATO ein Angriffsbündnis. Und ich schaue sehr viel Fußball. Angriff und Verteidigung ist nicht das Gleiche. Aber das wird so durcheinander gebracht, dass nie steht, Angriffsbündnis NATO wird 70 Jahre alt. Das war jetzt 2019. Steht nicht. Steht Verteidigungsbündnis NATO wird 70 Jahre alt. Und dann sind schon wieder die Hirnwindungen eigentlich in die falsche Richtung gewickelt, außer sie duschen kalt und wissen, oh, falsches Wort. Sie müssen wach sein. Wenn sie wach sind, sind sie, aber bezahle ich für das? Die wickeln mich ja falsch. Und dann, zusätzlich interessant, war es ja Rot-Grün, die Deutschland in den Krieg geführt haben. Es war Schröder von der SPD und es war Joschka Fischer von den Grünen. Und das ist der schwierige Verrat. Ja? Da beißt die Friedensbewegung immer noch rum an diesem Verrat. Und das muss man auflösen im Kopf und sagen, okay, es waren die Linken, die haben einen Angriffskrieg geführt. Hätten wir nie gedacht, oder viele hätten es nicht gedacht, ich möchte Ihnen nicht, einige sagen, ja, das habe ich erwartet, grün ist olivgrün, aber andere sagen, nein, das hätte ich nicht erwartet, ich hätte es wirklich nicht erwartet. Und wie hat das denn gemacht, der Fischer? Er hat ein Trauma aktiviert. Er hat gesagt, in Serbien gibt es Konzentrationslager. Gab es aber nicht. Sehen Sie, wie gemein das ist? Man nimmt die Leute an einem Trauma und sagt, wenn wir jetzt nicht intervenieren, haben wir wie das Gleiche, wie im Dritten Reich. Wenn wir das untersuchen, merken wir, es gab diese KZs nicht. Es gab sie nicht. Aber was ich Ihnen erkläre ist, sie werden systematisch belogen durch Kriegspropaganda und es geht immer um die Gefühle. Die Gefühle werden dann manipuliert. Es gibt aber auch sehr mutige Deutsche. Die Bundesregierung hatte 99 kein Mandat des UNO-Sicherheitsrates, das war eindeutig völkerrechtswidrig, sagt Pech. Er ist ein Völkerrechtler, Norman Pech. Auch der Angriff auf Afghanistan und Irak waren völkerrechtswidrig, Verstoß gegen das UNO-Gewaltverbot und auch die Resolution für die Intervention in Libyen sind missbraucht worden. Das müssen wir uns mal klar machen, was wir hier in den letzten 20 Jahren erlebt haben, ist alles hochgradig illegal. Und darum hoffe ich, dass die Friedensbewegung stärker wird. Es ist hochgradig illegal. Es geht so nicht. Wir müssen das ablehnen. Auch Schröder hat es zugegeben. Er hat gesagt, ja, ich habe gegen das Völkerrecht verstoßen. Als es um die Frage ging, wie entwickelt sich das in der Republik Jugoslawien-Kosovo-Krieg, da haben wir unsere Flugzeuge, unsere Tornados nach Serbien geschickt und wir haben zusammen mit der NATO einen souveränen Staat gebombt, ohne dass es einen Sicherheitsratbeschluss gegeben hätte. Hat er 2014 gesagt. Das ist natürlich 15 Jahre nach dem Krieg, aber immerhin, er hat es zugegeben, das ist sehr wichtig für die Friedensbewegung, dass wir uns orientieren können. Und meine Position ist ganz klar, Deutschland sollte die NATO verlassen und sollte keine Truppen ins Ausland schicken. Es soll kein Krieg mehr von deutschem Boden ausgehen. Es soll einfach nicht mehr. Und eigentlich werden sie immer wieder angelogen, sagen, wir müssen nach Afghanistan, die Bundeswehr muss dorthin. Weshalb? Wegen 9-11. Okay, 9-11. Können wir uns genau anschauen? Was ist mit WTC-7? Ah, da können wir nicht darüber sprechen. Verschwörungstheorie. Okay, nächstes Thema. Wir müssen nach Irak. Ja, Irak. Warum? Ja, da müssen wir bombardieren. Was ist denn los? Ja, alles Terroristen. Ja, müssen wir hin. ABC-Waffen. Das war doch eine Lüge. Ah, nein, Verschwörungstheorie. Und dann... Nächster Schritt, ja, die Bundeswehr muss jetzt nach Syrien. 2015 hat Angela Merkel die Bundeswehr nach Syrien geschickt. Das ist illegal. Das ist die Köpfe. Stellen Sie sich mal, die Syrer hätten ihre Armee nach Deutschland geschickt. Ja, wir sind nur im Luftraum. Ja, ach, Luftraum ist Hoheitsgebiet. Was macht ihr denn dort? Ja, wir helfen. Immer die gleiche Leier. Und die Friedensbewegung muss sagen, nein, hört auf mit diesen Kriegen. Es gilt das Gewaltverbot. Und es ist bewiesen, dass Bush gelogen hat. Es ist bewiesen. Wir hatten profitiert. Die Rüstungsindustrie, muss man sich anschauen, was kostet denn der F-35? Das ist ein schneller Flieger und natürlich ist er teuer. Der ist teuer und darum haben die USA 650 Milliarden im 2018. Das ist jetzt über 700 Milliarden und in Deutschland will man die Rüstungsausgaben von 40 auf 80 Milliarden pro Jahr verdoppeln mit dem 2% BIP-Trick. Das ist aber ein Trick. Ja. Die Leute haben das Gefühl, ja, 2% ist nicht viel. Es kommt aber darauf an, was die Referenzgröße ist. Das BIP ist in Deutschland sehr groß. Sie gehören zu den größten Wirtschaftsmächten der Welt. 2% von etwas sehr Großem ist immer noch ziemlich viel. Stellen Sie sich so vor, wenn jemand sagt, kannst du 2% so schnell rennen wie ein Pferd? Dann denkst du, Pferd? So schnell wie ein Pferd kann ich nicht, aber 2% schaffe ich. Dann sag mal, kannst du 2% von der Lichtgeschwindigkeit? Wenn Sie keine Ahnung haben, sagen Sie, 2% schaffe ich immer. Ja. Was wir verstehen müssen, ist, dass dieser Flieger, ja, kostet pro Stück 90 Millionen. Nur einer kostet 90 Millionen. Stellen Sie mal, wie viele Friedenskonferenzen wir für 90 Millionen, sicher zwei, oder? Das heißt, wir haben einfach den besseren Business Case. Wir haben den besseren Case. Es ist viel günstiger, Musik, Aufklärung, Zusammenkommen, als alles kaputt bombardieren und die Leute sind traumatisiert. Traumatisiert sind die Leute im Irak. Das geht doch nicht. Man spürt tief in sich drinnen, dass es nicht geht. Und dann hat man es untersucht. 1 Million Tote im Irak seit 2003. Das ist jetzt nur Irak. Wir haben noch in Afghanistan 200.000 Tote, in Syrien 500.000 Tote. Das ganze Gemetzel läuft unter Krieg gegen Terrorismus und ich kann Ihnen nur eins sagen, lehnen Sie diesen sogenannten Krieg gegen den Terrorismus ab. Er ist durchsetzt mit Lügen und ist keine Lösung, die 7 Generationen lang eine gute Entscheidung wäre. Das heißt, ich wäre völlig zufrieden damit, wenn jetzt jemand bei meinem Wikipedia-Eintrag schreibt, er ist ein Gegner des sogenannten Krieges gegen den Terrorismus. Da bin ich völlig zufrieden. Es ist so. Ich bin totaler Gegner dieses sogenannten Krieges gegen Terrorismus. Das ist ein Brainwash, der jeden Tag auf uns eingedrescht wird, schon seit bald 20 Jahren. Und Sie können es morgen und übermorgen wieder sehen. Überall. Sie finden es überall. Aber wenn Sie mal wach sind, das ist wie wenn Sie kalt geduscht hatten. Sie sehen es. Und es geht dann nicht darum, die Journalisten zu hassen oder Merkel zu hassen oder Bush oder wer auch immer. Niemand, hassen Sie niemanden. Aber sind Sie auch nicht für die Kriege, sondern sind Sie für die Menschheitsfamilie. Das ist der Punkt. Das Gemeinsame zu stärken ist meiner Meinung nach die Aufgabe. Es ist sehr schwierig, aber es ist wichtig. Und die Übung ist einfach, wenn Sie sagen, ja, ich und meine Geliebte, wir gehören zur Menschheitsfamilie und alle hier im Raum. Das ist einfach. Denken Sie an die Person, die Sie am meisten genervt hat kürzlich. Am meisten. Projizieren Sie den Namen der Person und machen Sie Komma, gehört aber auch zur Menschheitsfamilie. Es ist so. Ist so. Der Wut ist weg. Können Sie nochmal machen. Zack, dann haben Sie nochmal 50%. Sie bekommen es nicht ganz weg. Oder duschen und so. Aber Sie wissen gar nicht, wer denn aus der Menschheitsfamilie als nächstes ausgeschlossen wird. Jemand hat mir einen Schriftzug geschickt, den er in Berlin gesehen hat. Und auf diesem Schriftzug stand, was in der Küche die Schabe ist, in Deutschland der Schwabe. Das ist ein direkter Ausschluss aus der Menschheitsfamilie, weil Schabe kann man töten. Sehen Sie die Implikation? Das ist krass. Und ein anderer Mensch, der in der Friedensbewegung ist, hat das gesehen und hat drunter geschrieben Menschheitsfamilie. Das sind zwei verschiedene Menschen, okay? Und das ist der Punkt. Immer wenn Sie Spaltung sehen, bringen Sie Verbindung. Wenn Sie können. Manchmal sind Sie nicht in der Lage, weil Sie selber gespalten sind. Dann geht es nicht. Dann warten Sie einen besseren Tag ab. Niemand ist immer in der Einheit. Sonst verbringen Sie einen Monat mit Ihren Eltern. Sie können das alles testen, ja? Ja. Das ist ja, jeder hat Herausforderungen. Man soll sich auch nicht dann irgendwie runterdrücken lassen und sagen, ja, alles ist immer friedlich. Nein, ist es nicht. Sondern die Frage ist, wie gehen wir mit den Konflikten um? Und dass wir da keine Gewalt einsetzen, das ist der Konsens. Keine Gewalt. Stellen Sie sich vor, an der Schule, ein Lehrer hat Probleme mit den Schülern. Ja, die machen nicht, was er will, macht immer Lärm. Dann erschießt er sie. Falsch. Ja, na offensichtlich falsch. Ja, oder umgekehrt, die Schüler haben ein Problem mit dem Lehrer und erhängen ihn. Falsch. Es geht doch nur um diese ganz einfache Einsicht. Keine Gewalt, um das geht's. Es ist eine so offensichtliche Einsicht. Oder sie haben eine Beziehung. In einer Beziehung sind Konflikte an der Tagesordnung. Ja? Immer wieder gibt es Meinungsverschiedenheiten. Das ist immer so. Niemand hat immer die gleiche Meinung zu allen Themen. Es ist völlig absurd, das zu erwarten. Aber dass man den Konflikt ohne Gewalt löst, in Achtsamkeit, mit Respekt, das ist die Übung. Ja? Also wenn die Frau den Mann vergiftet, was einfach wäre, also nicht empfohlen, aber einfach, ist der Konflikt falsch gelöst. Oder der Mann erwürgt die Frau. Auch nicht schwierig, aber auch nicht gut. Ja? Das heißt, all diese Dinge, was in der Familie nicht funktioniert, was in der Schule nicht funktioniert, das kann doch bitte in der Welt nicht funktionieren. Und ja, Julian Assange wurde abgeführt. Den haben sie einfach ins Gefängnis geworfen. Er hat aber aufgedeckt. Er hat aufgedeckt. Und auf der anderen Seite hat Bush gelogen. Nehmen wir das Originalzitat. Was hat denn Bush gesagt? Meine lieben Mitbürger, Geheimdienstdaten, die von dieser Regierung und anderen Regierungen zusammengetragen wurden, lassen keine Zweifel daran, dass die Regierung von Irak einige der tödlichsten Waffen, die es gibt, besitzt und verbirgt. 17. März 2003. Lüge, Lüge, Lüge. Dazu haben die noch gesagt, der Irak hat etwas mit 9-11 zu tun. Das heißt, man hat auch da das Trauma wieder eingeklinkt und wenn sie unbewusst sind, werden sie von Angst erfasst. Colin Powell hat dann vom UNO-Sicherheitsrat gesagt, das ist der amerikanische Außenminister, wir sind immer noch in den Tagen vor dem Angriff auf den Irak, der 1 Million Menschenleben gefordert hat, hat gesagt, der Saddam hat Massenvernichtungswaffen und das ist der Beweis. Das ist aber kein Beweis, der hat einfach eine weiße Flasche aufgehalten. Später hat er sich entschuldigt und gesagt, er fühle sich furchtbar. Ja. Aber die anderen waren tot. Okay? Gesagt, es ist ein Schandfleck in seiner Karriere, dass er so gelogen hat. Und das Problem ist, die Leute lesen die Zeitungen und glauben, was in diesen Zeitungen steht. Das ist das Problem. Sie haben ihr Denken ausgelagert an die Zeitungsredaktion. Und die Bild-Zeitung ist eine schreckliche Zeitung. Das sind Saddams Waffen, ja? Und wenn man das liest, hat man es im Kopf. Und was bedeutet denn achtsam? Achtsam zu sein bedeutet wach zu sein. Und darum bringe ich jetzt immer mehr diese Achtsamkeit rein. Ja? Menschheitsfamilie, Gewaltverbot, Achtsamkeit. Sie können jeden Vortrag besuchen, diese drei werden Sie hören. Ja? Die habe ich immer drin und ich wiederhole sie auch, weil wenn man es mehrmal hört, ist es besser. Achtsamkeit, Menschheitsfamilie und Gewaltverbot. Das ist ziemlich wichtig. Weil sonst kommen wir aus der Nummer nicht so schnell raus. Ohne Achtsamkeit fehlt die innere Balance. Sind Sie für das Gewaltverbot und jemand diffamiert Sie, klappen Sie zusammen. Das ist nichts. Mit Achtsamkeit spricht jemand schlecht über Sie und dann denken Sie, Moment, wer spricht? Spreche ich? Nein, er spricht. Dann ist seine Verantwortung, oder? Ende. Die Zeit ist auch vorbei, wo wir den Medien einfach blind geglaubt haben. Vielleicht haben sie das nie getan, einige haben es vielleicht getan, aber es gab ja diese Diskussion um die Qualität des Spiegels. Da gab es einen Journalist, der heißt Klaas Relotius, und hat über die letzte Zeugen geschrieben, das ist Klaas Relotius, hat beim Spiegel gearbeitet und hat 13, 15, 16 und 18 hat den Deutschen Reporterpreis gewonnen, also das ist der beste deutsche Journalist, und hat solche Geschichten erzählt. Die letzte Zeugin, da ging er in die USA und gesagt, er hat eine Frau begleitet, die jemanden, der zum Tode verurteilt wird, begleitet. Sehen Sie das? Eine Frau hat einen, der zum Tode verurteilt wird, begleitet und der schreibt darüber. Gail Gladys holt einen Zeitungsartikel aus ihrer Handtasche und setzt ihre Lesebrille auf. Das ist sehr gut geschrieben, man denkt, das ist eine ältere Frau. Lesebrille ab 40 vermutlich. Der Artikel handelt von jenem Mann, der in Huntsville getötet werden soll, in weniger als 16 Stunden. 16 Stunden, meine Güte, man ist mittendrin. Es geht nicht in 15 Jahren, sondern es geht noch 16 Stunden. Sein Name ist Anthony Shore, Punkt. Das Foto der Zeitung zeigt einen Mann mit kurzrasiertem Haar und teigigem Gesicht. Moment, teigigem Gesicht, da sind die Sympathien schon verteilt. Ja? Niemand sagt, wir sehen uns am Bahnhof, ich bin der mit dem teigigen Gesicht. Nein, achten Sie auf Sprache. Alles Denken basiert auf Sprache, achten Sie auf Sprache. 55 Jahre alt, zweimal verheiratet, das heißt nicht mal treu konnte er sein, Vater zweier Kinder, Vergewaltiger und Serienmörder. In diesem Moment ist er schon aus der Menschheitsfamilie ausgeschlossen. Okay? Serienmörder mit teigigem Gesicht? Nee, draußen. Und dann, und das ist wichtig, hier Zitat, für Best in We Shore, diesen Satz liest Gladys aus dem Artikel vor, wurde die Todesstrafe erfunden. Also der Artikel wurde von ihm geschrieben, von Relotius, und so publiziert. Im Spiegel, die letzte Zeugin. Und die meisten Menschen, die noch sehr unbewusst sind, sagen, wenn es so gedruckt ist, muss es wahr sein. Muss es nicht. Der Chefredaktor Ulrich Fichter musste sagen, passt alles perfekt, stimmt noch nicht, nichts davon. Klaas Relotius hat in den USA keine Frau zur Hinrichtung begleitet, er ist nicht mit ihr Bus gefahren, er hat eine Geschichte erfunden. Das kam 19. Dezember 2018, vor genau einem Jahr. Und das müssen wir eben verstehen, dass der Mensch immer Dinge erfinden kann. Jeder kann das. Und das wissen wir auch. Warum glauben wir jetzt nicht, wenn es gedruckt ist? Oh, 9-11, wir müssen Afghanistan überfallen. Aha, warum? Also denken Sie mal selber nach. Und das einfach abzugeben an irgendeine Redaktion ist keine gute Idee. Das heißt, die Kriegspropaganda führt zu Hass und Angst. Wir nehmen jeden Tag Informationen auf und wenn Sie aus dem Spiel austreten wollen, müssen Sie Ihre Informationskanäle kontrollieren. Das Glück ist, es sind nur Ihre Augen und Ihre Ohren. Es kommt nicht über den Zehen, okay? Auch nicht über den Ellbogen. Es sind die Augen und die Ohren. Die müssen Sie ganz vorsichtig einsetzen. Ja? An welche Konferenz Sie gehen, mit wem Sie lange Gespräche führen, welche Bücher Sie lesen, welche Musik Sie hören. Das müssen Sie sich wach ins Bewusstsein rufen. Ich finde zum Beispiel, wenn man eine Friedenskonferenz geht, fühlt man sich ganz anders, als wenn man an, was es alles gibt, ja, ich möchte die anderen nicht diffamieren, die gehören auch zur Menschheitsfamilie, aber sagen wir eben, eine Rüstungskonferenz, hier noch eine Rakete, wollen Sie, aber nicht, dass Sie jetzt oft an Rüstungskonferenzen gehen, ich meine nur, hier haben wir einen Konsens, dass Gewalt nicht die Lösung ist, ja. Ich finde zum Beispiel Bücher wie Eckhart Tolle oder Bücher von Dalai Lama, das höre ich mir immer wieder an. Wenn Sie ein Buch haben, das Sie überzeugt, mein Tipp, kaufen Sie es als Hörbuch und lassen Sie es einfach laufen. Immer, einfach immer laufen lassen. Oder wenn Sie ein Musikstück haben, das Ihnen gut tut, haben Sie es immer bereit. Wenn Sie absinken, ziehen Sie sich hoch, selber, über die Steuerung des Informationsflusses. Das Gleiche geht beim Essen. Okay? Sie können, ja, Sie können beim Essen abstürzen, wie mit der Bildzeitung, und dann führt das zu sehr viel Leid. Ja, es wurde schon gesagt. Es wurde gesagt. Das führt zu sehr viel Leid. Oder Sie können sagen, nein, ich ernähre mich bewusst. Und das sind die drei Dinge, die wir einfach im Auge haben müssen. Unser Mund, unsere Augen und unsere Ohren. Es ist nicht so kompliziert. Niemand kann sagen, ja, da habe ich keine Kontrolle, weil Putin und überhaupt Merkel und Bild-Zeitung. Nein, die Achtsamkeit zeigt uns, dass wir dieses System vollkommen kontrollieren. Es ist unser System. Wir haben uns einfach abgewöhnt, diese Verantwortung zu tragen. Ich sage immer, jetzt rege ich mich auf, das ist aber mein Ding. Okay? Ich habe mich selber aufgeregt oder ich habe mich selber schlecht ernährt. Das habe ich jetzt halt gemacht, jetzt habe ich die Konsequenzen. Aber irgendjemand die Schuld zu gehen, das ist das Dümmste, was man tun kann. Immer die Verantwortung zu sich nehmen und sagen, ah, so steht es mit dir. Da musst du noch ein bisschen arbeiten. Sei doch ein bisschen achtsamer. Sei doch ein bisschen achtsamer. Vielleicht gelingt es dir das nächste Mal besser. Und ein guter Trick in der Achtsamkeit, was ich immer mache, ist, die Gedanken und die Gefühle von außen beobachten. So wie wenn man zwei spielende Kinder beobachtet. Und so gelingt es einem, sich nicht damit zu identifizieren. Okay. Man sieht, eine Angst steigt auf und sie vergeht wieder. Eine Freude steigt auf, leider, leider, sie vergeht auch wieder. Eine Gelassenheit steigt auf, sie währt nicht ewig. Plötzlich kommt eine Nervosität, sie vergeht auch wieder. Alles vergeht, das ist die gute Nachricht. Kein Gefühl bleibt für immer. Dann sagen wir, ja, aber dieses Gefühl der Verliebtheit, das wollte ich für immer. Ja, geht nicht, geht nicht, geht nicht. Aber die gute Nachricht, wenn Sie sich wirklich ganz schlecht fühlen, wird sich auch auflösen. Alles geht vorbei. Und das hilft uns in der Friedensbewegung. Einfach die Gefühle und auch die Gedanken aus einer gewissen Distanz zu beobachten und denken, ah, jetzt habe ich aber wieder was gedacht, was ich wieder gedacht habe. Und dann der Merksatz, glauben Sie nicht alles, was Sie denken. Ja. Ja. Am Anfang der kalten Dusche habe ich gedacht, das schaffe ich nie. Das schaffe ich nie. Vielleicht haben Sie auch immer wieder solche Sätze. Passen Sie auf diese Sätze an. Ich kann nichts, das kann ich nicht. Niemand mag mich. Das wird sicher auch in die Hose gehen. All diese Sätze, passen Sie auf, sind Ihre Sätze, wenn Sie überhaupt diese Sätze haben. Sagen Sie sich, ich versuch's, ich gebe mein Bestes, ich freue mich drauf. Sie können das steuern, wir können das steuern. Und es ist nicht nur in der Friedensbewegung praktisch, sondern immer. Okay? Das hilft das ganze Jahr. Und es ist tatsächlich viel mehr möglich, und das möchte ich noch beweisen mit einer Abschlussgeschichte. Ich war in den USA, in Kalifornien, und da hat mir der Yosemite Park sehr gut gefallen. Ja. Diese Wand hier heißt El Capitan. Das ist eine beeindruckende Wand. Wer kennt diese Wand? Es sind einige. Und jetzt gibt es einen Mann, einen jungen Mann, der ist diese Wand raufgeklettert. Das ist natürlich nicht einfach, das muss man mal sagen, ja. Also am 3. Juni 2017 ist der US-Extremkletterer Alex Honnold diese Wand raufgeklettert. Das ist eine 1000 Meter hohe Seilwand. Und das Wesentliche zu verstehen, er hat es ohne Seil gemacht. Alex Honnold, okay? Also der Holländer hat sich ins eiskalte Wasser gesetzt eine Stunde und dieser Amerikaner ist die Wand raufgeklettert. Und ich ziehe mir das immer rein. Ich lese auch über Sophie Scholl. Ich lese immer über Leute, die eine Ecke weitergehen. Das kann uns. Dann merken wir plötzlich, ja, ich könnte auch ein bisschen mehr machen, als immer da diese tägliche Routine, Müll rausbringen und so. Also eigentlich habe ich mehr Potenzial. Und was ich bei Honnold spannend finde, ist die Auseinandersetzung mit dem Tod. Okay? Das wird ja oft verdrängt. Aber wenn wir eins verstehen, dann wissen wir doch, den Tod können wir nicht abwenden. Wir werden alle sterben, alle hier im Raum, blub, 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 weg. Ist so. Die Idee, den Körper für immer zu schützen, vergessen Sie es. Das ist kein Ziel. Das kann kein Ziel sein. Das kann nie das Ziel der Friedensbewegung sein. Sondern das Ziel der Friedensbewegung muss sein, bevor man stirbt, mutig zu sein. Das muss das Ziel sein. Ja, ja. Und was Alex hier macht, ja, das ist verrückt, oder? Der hat kein Seil. Der hat kein Seil. Wenn Sie sich vertun, sind Sie tot. Ende. Es ist nicht so, oh, ich steige nochmal auf. Nein. Vier Stunden. Was hat er gemacht? Von diesem Menschen muss man lernen. Erstens hat er zuerst kleine Übungen gemacht. Okay? War nicht sein erster Klettertag. Also nehmen Sie sich kleine Ziele vor. Aber nehmen Sie sich vor, okay, dass Sie das nächste Mal achtsam sind, wenn diese Situation kommt, die Sie schon lange bewegt. Okay? Das. Zweitens hat er immer seine positiven Emotionen aufgeschrieben. Hier schreibt er, das können Sie hinter nicht lesen, 6.3.17, solo, das heißt einfach allein geklettert, felt amazing, awesome. Das heißt, er hat das Gefühl, das positive Gefühl notiert. Wenn Sie Ihre Grenze verschieben, können Sie ein positives Gefühl erleben. Zudem lebt er sehr einfach, der hat kein Haus, der fährt so mit einem kleinen Bus rum, der macht nur das, der klettert immer. Mal mit Seil, mal ohne. Das heißt, wenn Sie etwas immer wieder machen, Klavier spielen, was auch immer, wenn Sie es wiederholen, werden Sie besser. Und das müssen wir in der Friedensbewegung verstehen. Wir müssen die Dinge auch wiederholen. Es kann nicht einfach eine Friedenskonferenz geben, es muss immer wieder Friedenskonferenzen geben. Das ist klar. Und wenn Sie wenig haben, ist es ein Vorteil. Okay? Er hat sehr schnell sauber gemacht. Okay? Wenig zu haben, ist manchmal ein Vorteil. Also durchgehen und sagen, was brauche ich überhaupt? Was ist zu viel? Was kann weg? Was brauche ich nicht mehr? Dann können Sie sich fokussieren. Diese Dinge sind wesentlich. Und er hat danach gesagt, dieses Projekt ist über Jahre groß geworden in meinem Kopf. Also er sagt das gegenüber Klettern. Das heißt, es muss von einer Vision getrieben sein. Er hatte die Vision, dass er da raufklettert. Und er hat gesagt, es war das Wichtigste, was es beim Klettern für mich gab. Ich war noch nie so glücklich am Ausstieg, also als er oben ankam. Das ist etwas, was wir Menschen fähig sind. Wir können eine Vision haben, wie Erich und Tina diese Vision hatten. Wir machen diese Konferenz. Und dann können wir erleben, dass wir die Wand durchklettern. Okay? Ja. Und ich denke, auf dieser Ebene müssen wir arbeiten, mit Visionen, positiven Zielen. Und dann sagt er, die Schlüsselstellen habe ich ungefähr ein Jahr lang ziemlich genau einstudiert. Als ich die Route solo kletterte, kannte ich so ziemlich jeden Griff in der Wand. Also der ist nicht an den Felsrand und hat gedacht, ja, soll ich hier durch oder da? Sondern er wusste jedes Detail. Er wusste, wo er sein Bein hinstellt, wie er sich bewegt. Er wusste alles. Das heißt, wir können doch in der Friedensbewegung auch besser werden. Was mache ich, wenn ich diffamiert werde? Wen rufe ich an, wenn ich mich kraftlos fühle? Welche Musik höre ich, wenn ich denke, es hat alles keinen Sinn? Also wir müssen auch unsere Techniken haben, sonst wird das nichts. Okay? Wir müssen Techniken entwickeln. Ich hatte alle schwierigen Passagen komplett im Kopf. Und einige der leichteren Abschnitte waren wie gute alte Freunde. Kurzum, ich habe mich sehr intensiv vorbereitet. So läuft das. Das heißt, bei allen Dingen, ja, die wirklich schwierig sind, und solche Wand zu klettern ist schwierig, aber auch Friedensbewegung ist schwierig, ist nicht einfach. Oder eine Stunde im kalten Wasser zu sitzen, ist auch schwierig. Das sind schwierige Dinge. Aber das sind alles Menschen, die das gemacht haben. Das ist nicht erfunden, das sind Beispiele. Mehr ist möglich. Und jetzt gab es einen Film, der heißt Free Solo und der hat 2019 den Oscar gewonnen für den besten Dokumentarfilm. Und es ist sehr interessant, ja? Man kann das nacherleben im Film und er sagt einfach, ich versuche so zu leben, dass die Welt darunter so wenig wie möglich leidet. Also es ist auch eine Haltung, eine Grundhaltung, ja, die inspirierend ist. Ich bin Vegetarier, besitze nicht viel und versuche generell einfach zu leben. Was ich mache, mache ich mit Leidenschaft. Und das, finde ich, ist eine wunderbare Botschaft, auch für die Friedensbewegung. Das ist der Alex mit seiner Freundin. Und natürlich ist das jetzt das Schwierigste, oder? Das ist klar. Das heißt, was auch immer sie tun, sie kommen an eine neue Schwierigkeit, weil sie hat natürlich Angst, dass er irgendwann stirbt. Und natürlich wird er sterben. Aber vielleicht wird er mit 80 sterben, vielleicht vorher. Ich habe mit Uli Steck, das ist ein Schweizer Extremsportler, gesprochen vor Jahren. Wir haben über Angst gesprochen, er ist inzwischen gestorben. Also im Himalaya gestorben. Aber wenn wir uns daran erinnern, dass wir alle sterben werden, dann müssen wir nicht den Fokus auf den Tod legen, sondern was wir vorher machen. Ja, das ist der Punkt. Das ist ganz wichtig, weil irgendwie ganz am Schluss können wir nicht mal mehr zur Konferenz kommen. Wir können nicht mehr aufstehen. Denken wir, Scheibe, ich hätte doch an diese Konferenz gehen können. Habe ich nicht gemacht. Was lag ich denn da so rum? Ja, und jetzt ist es zu spät, jetzt höre ich auch nichts mehr, ich schaffe es keine 2 Meter mehr. Dann ist es zu spät, zu spät. Spannend finde ich eben auch Eckhart Tolle und Dalai Lama, höre ich mir immer wieder an, lese ich immer wieder. Es gibt sehr viel Material, das man sich ansehen kann. Und die sagen immer wieder, wir sind nicht unsere Gedanken. Wir sind nicht unsere Gedanken. Wir sind das Bewusstsein, in dem Gedanken aufsteigen. Und das ist nicht das Gleiche. Das ist nicht das Gleiche. Das heißt, das Bewusstsein ist zentriert, im Bewusstsein ist Frieden, hingegen die Gedanken sind zum Teil in völligem Chaos, muss man leider sagen. Die sind manchmal aggressiv, manchmal abwertend, also die Gedanken, was man schon alles gedacht hat, ist unglaublich. Aber wir sind nicht unsere Gedanken, sondern das Bewusstsein. Und diesen Punkt würde ich allen empfehlen, noch genauer herauszufinden. Das ist eine feine Trennung zwischen was ist ein Gedanken, was ist Bewusstsein, und das kann man hier jetzt nicht auf die Schnelle noch auflösen, aber ich möchte es einfach reingeben, weil manchmal sind wir in unseren Gedanken verloren. Wir sind aber nicht unsere Gedanken. Sie kommen und sie gehen. Und wir können uns immer entspannen, indem wir unsere Gedanken einfach beobachten. Das kann ganz trivial sein. Kürzlich bin ich mit dem Auto reingefahren, die Autobahn einfahren, die Autobahn war voll. Voll mit Autos. Da habe ich gedacht, nein, was fahre ich da rein? Ich hätte die Überlandstraße nehmen sollen. So, dann gehen die Gedanken los. Ich komme zu spät. Das fühlt sich an wie Klebstoff hier. Ich komme nicht vorwärts. Und dann gehen die Gedanken los. Und dann gehe ich sofort in eine Beobachtungshaltung und sage, was denkst du jetzt gerade? Ich denke, ich komme zu spät. Ich habe es schon gesagt. Ist es ganz schlimm jetzt für dich? Ja, es ist schlimm, ich hätte das nicht tun sollen. Kannst du es ändern, indem du dich aufregst? Nein. Warum regst du dich dann auf? Ah, nerv nicht. Also es geht so hin und her, ja? Kennen Sie das? Kennen Sie das? Sie kennen das. Eckhart Tolle sagt, und da bin ich am Schluss, um dem Elend, das die Menschen seit Tausenden von Jahren quält, ein Ende zu bereiten, musst du bei dir selbst anfangen und in jedem Augenblick die Verantwortung für deinen inneren Zustand übernehmen. Sei wachsam und achte sowohl auf deine Gedanken als auch auf deine Emotionen. Unser Bewusstsein erschafft unsere Welt und solange sich keine Veränderung auf dieser inneren Ebene vollzieht, wird alles Handeln nichts Neues bemerken. Das heißt, ja. Ein spannendes Bild, was ich immer sehe, und jetzt bin ich am Schluss, ist, dass wir uns hinter den Wasserfall stellen. Der Wasserfall ist das Denken, okay? Es läuft immer. Jetzt denken Sie, wie lange geht das noch? Gibt es was zu essen? Wie komme ich nach Hause? Wer kocht heute? Und gibt es die nächste Friedenskonferenz? Ach, ich muss den noch treffen. Kann ich noch ein E-Mail? Also das läuft immer. Es ist fast nicht möglich, das Denken abzuschalten. Es ist wie ein Wasserfall. Es läuft immer. Wenn Sie aufwachen, am Morgen geht es los. Wenn Sie wieder einschlafen, hört es wieder auf. Aber Achtung, am Morgen geht es wieder los. Und die Möglichkeit besteht aber, durch den Wasserfall durchzugehen und sich hinter den Wasserfall in diese Nische zu stellen, ja, wo es trocken ist. Stellen Sie sich da rein. Mit ihrem Bewusstsein. Und dann beobachten Sie Ihr Denken wie ein Wasserfall. Und dann beobachten Sie, welcher Teil des Denkens dem Frieden dient und welcher nicht. Das ist möglich. Das ist absolut möglich. Das ist der Kern der Achtsamkeit. Und dann die Reizüberflutung mal weg. Nehmen Sie digitale Timeouts. Also offline ist das neue Bio. Die totale Reizüberflutung, in der viele stecken, hält uns davon ab, in die Achtsamkeit zu gehen. Weil es passiert so viel. Immer, dauernd, überall. Dann sind wir draußen. Und dann verlieren wir alle Energie. Wir können nicht immer draußen sein. Der Mensch ist nicht dafür gemacht, 5000 Geschichten pro Tag aufzunehmen. Geht nicht. Das heißt, irgendwann zu und nach innen und dort auftanken, austarieren. Das braucht jeder. Stunden allein wandern. Wenn Sie ein großes Problem haben, laufen Sie. Laufen Sie eine Stunde, laufen Sie zwei Stunden, laufen Sie alleine. Laufen Sie. Sie können auch einen guten Freund dabei haben. Sie können schweigend laufen. Jemand ist gestorben, den Sie lieben, laufen Sie. Bewegen Sie sich. Diese Techniken muss die Friedensbewegung lernen. Wir können alles, aber wir müssen die Techniken kennen. Man sitzt auch nicht in ein Wasserloch, ohne zuvor die Atemübung zu machen. Das geht nicht. Und man klettert auch nicht 1000 Meter rauf, bevor man sich ein bisschen im Klettern trainiert hat. Sie sterben. Okay? Aber diese Leute haben das bewiesen, dass viel mehr drin liegt. Und dann auch die anderen Menschen nicht ausschließen. Also alle gehören zur Menschheitsfamilie. Also mache ich immer so als Übung, wenn mich jemand total nervt. Gibt's ja. Dann spreche ich dann meiner Frau und sage, ja, gehört auch zur Menschheitsfamilie. Also es ist einfach, es nimmt diese Anspannung ist dann weg. Und so bin ich am Schluss. Ich wollte noch darauf hinweisen, dass ich im nächsten Jahr, im April 2020, ein neues Buch rausbringe. Und das heißt Imperium USA, die skrupellose Weltmacht. Da habe ich dann sicher wieder Anfeindungen und Gelegenheit, um Achtsamkeit zu sein. Okay, vielen Dank. Danke. Vielen Dank. Ja. Vielen Dank. Vielen Dank. Danke. Vielen Dank. Ja. Ja, schön.